Herzlich willkommen zum Podcast der Grace Church Schweiz. Wir glauben, dass du durch die folgende Botschaft erfrischt, gestärkt und ermutigt wirst.
Ja, ich begrüße euch ganz herzlich. Und Ben hat schon einiges über mich erzählt. Ich bin der Dean Matzenauer, ich bin 48. Ich bin Familienvater von drei Mädchen. Die größte ist schon bald 20, gleich, und die kleinste ist jetzt dann 9. Ich bin hier mit Ramona, meiner Frau. Sie ist die Frau meiner Jugend. Sie ist die Einzige. Amen. Ja. Ich komme aus Flawil. Ich bin dort Oberstufenlehrer. Lehrer, das wird man wahrscheinlich jetzt merken dann auch, währenddem ich so rede. Ich unterrichte Mathe und Naturwissenschaft. Wird man wahrscheinlich merken in dem, was ich heute so sage. Gläubig bin ich seit Kindheit. Ich habe das Vorrecht genossen, in einer christlichen Familie aufzuwachsen, die Botschaft Jesu Christi und auch den neuen Bund mit der Muttermilch schon aufzusaugen. Und mein Bezug zu Grace Church hat ja Ben schon gesagt, es ist so ungefähr in der Corona-Zeit gewesen, als es uns die Regierung, uns als freidenkenden Menschen und als Christ bin ich frei, verbot oder schwer machte, normal den Gottesdienst zu besuchen. Da haben wir eben angefangen, eure Livestreams zu schauen und einmal, als wir den Tipp bekommen haben, bei euch reinzuhören. Und da hatten wir gerade auch so erst den neuen Bund kennengelernt, klar abgetrennt zum alten, der ja vorbei ist, der uns gar nie gegolten hat, und den neuen Bund. Und das war für uns so stark. Wir wollten uns so ganz frisch in dieser Botschaft stärken und dachten, bei euch, da sind wir genau am richtigen Ort. Ich habe mit Ben Kontakt aufgenommen und das war es dann. Freundlich, gütig, vertrauensschenkend, bedingungslos. Einfach so, wie wir uns das auch in echt vorstellten im Reich Gottes. So muss das doch eigentlich sein. Und im letzten Herbst, wie gesagt, war ich im September hier zum Thema Glaubwürdigkeit der Bibel. Und da möchte ich eigentlich gleich starten. Ah nein, noch etwas anderes. Ich habe meine Garderobe heute sorgfältig überdacht. Ben hat mir geschrieben, ich soll authentisch sein. Und er will den Real Dean. Das hat er bestellt, das hat er gekriegt. Ja? Ja. Also Lehrer, kurze Jeans und Birkenstöcke, das bin einfach ich. Ja? Auch das da komme ich auch noch drauf zu sprechen, diese Botschaft hier, by his stripes, da werde ich noch dazu was sagen. Ich will nicht bloß von der Kleidung her authentisch sein, sondern ich werde euch von meinem Leben erzählen. Ich habe Ben einige Dinge, einige Erlebnisse mit dem Herrn erzählt und er fand eben, dass ich das von hier vorne mal tun sollte. Ich werde euch heute ein paar Überzeugungen von mir weitergeben, die ich auch erleben durfte. Keine bloße Theorie. Es gibt ja vieles, für vieles im Leben eine Theorie. Und dann gibt es auch eine Praxis. Und manchmal passen die zwei nicht so zusammen. Entweder erkennen wir einfach den Zusammenhang noch nicht, das könnte sein. Oder die Theorie ist falsch, das ist sehr oft der Fall, auch wenn wir in den Dingen, die wir so immer geglaubt hatten. Oder wir haben vielleicht auch einen falschen Fokus, einen Tunnelblick. Aber ganz wichtig ist, dass die Basis stimmen muss. Und die Basis habe ich hier. Leute, das ist das Erste. Die Bibel ist Gottes Wort. Schaut, das ist etwas, wovon ich absolut überzeugt bin und ich werde es euch noch ein bisschen zeigen. Sie ist ein dermaßen einzigartiges Buch, dass es bei mir wenigstens keinen Zweifel daran gibt, ob sie Gottes Wort sei oder nicht. Sie ist Gottes Wort, okay? Ja, das kann zwar jeder sagen so, aber sie ist es wirklich. Ich bin mir sicher. Und ich finde auch, dass jeder hier drinnen, auch wenn du das noch nicht so ganz mit Sicherheit denkst, diesen Punkt zuerst klären sollte, ganz zuerst. Weil wenn sie es nicht wäre, dann könnten wir auch gleich wieder aufhören hier. Dann wäre es ein Märchenbuch. Dann wüssten wir, hätten wir keine Referenz. Wir wüssten nicht, wer Gott ist. Wir wüssten nichts über seine Natur. Wir wüssten auch nichts von unserer neuen Identität und der Vollmacht, die er uns gegeben hat. Die Frage wäre dann ganz wieder im Sinne des Pilatus, was ist Wahrheit? Johannes 18, 38. Keine Ahnung. Wenn wir die Bibel nicht hätten oder wenn wir ihr nicht vertrauen könnten. Aber ihr Lieben, ich sage euch, sie ist Gottes Wort. Sie ist es. Ich bin dem auch ganz genau nachgegangen. Ich blöffe hier nicht als Wissenschaftler. Ich bin nämlich nicht so einfach, von irgendwas zu überzeugen. Ich will da immer ein bisschen Backup haben, ein bisschen Beweise. Und Gott hat diese Beweise in seinem Buch mitgeliefert. Habt ihr gewusst? Er hat sie mit reingeschrieben. Und das ist nicht bloß geschrieben, das kannst du nachprüfen. Also ich habe eben einen ausführlichen Bible Study dazu gemacht im Herbst 22. Aber für die noch Unwissenden unter euch, die das vielleicht noch nicht gehört haben, ich sage ganz kurz, oder wenn ihr noch unsicher seid, die Bibel enthält ungefähr 3000 bereits erfüllte Prophezeiungen. Das ist der Wahnsinn für mich. Und damit hebt sie sich bereits extrem ab von sämtlichen anderen religiösen Schriften. Das enthält sonst kein Buch oder keine religiöse Schrift. Prophezeiungen. Nirgends außer in der Bibel gibt es sie, die so viele, die erfüllt worden sind. Mathematisch kann man jetzt eben ein bisschen damit rumspielen, habe ich auch gemacht im Bible Study, und man merkt schnell, es ist unmöglich, dass diese Prophezeiungen sich zufällig erfüllt haben. Das geht gar nicht. 3000 Mal eine kleine Wahrscheinlichkeit gibt, absolut unmöglich. Da müsste sogar die Wissenschaft merken, stimmt eigentlich, geht nicht. Und weißt du, viele von diesen Prophezeiungen, wo Gott dahinter stecken muss, die sind absolut realitätsfremd. Eine Jungfrau, ein Kind gebären, hä? Geht doch gar nicht. Also in unserer Biologie lernen wir, dass das nicht geht. Israel sollte wieder zum eigenständigen Staat erhoben werden. Also wer hätte das noch geglaubt bis 1948? Gott es doch tat. Oder Israel sollte den Weltkreis mit Früchten beliefern. Ein Wüstenland. Wie soll das denn gehen? In Jesaja 44, 6 und 7 steht, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und außer mir gibt es keinen Gott. Und wer ruft wie ich und verkündigt und tut es mir gleich seit der Zeit, da ich ein ewiges Volk eingesetzt habe? Ja, was bevorsteht und was kommen wird, das sollen sie doch ankündigen. Das sind die Götzen gemeint. Die sollen doch probieren, mal was anzukündigen, was dann später auch eintrifft. Das hat nur Gott gemacht und geschafft. Sonst keiner. Diese Götzen sind Nichtse. Und das macht die Bibel so glaubwürdig. Man sieht, Gott hat die Prophezeiungen wie ein Siegel der Glaubwürdigkeit der Bibel mitgegeben. Es gibt nur einen Gott, den Gott Israels, von dem wir in der Bibel lesen. Wen das genauer interessiert, das mit der Glaubwürdigkeit der Bibel, da gibt es Stunden zu erzählen, habe ich auch gemacht. Hört euch den Bible Study vom Herbst an. Und ich habe auch selber Podcasts gemacht, wie Ben angekündigt hat, und da habe ich ganz vieles schon erläutert. Fazit ist, die Bibel ist Gottes Wort. Ja, und das heißt, sie ist eine absolut wichtige Informationsquelle für uns. Da hat doch der einzig wahre Gott sich dazu entschieden, uns schriftlich, schwarz auf weiß und in unserer Sprache ganz Wichtiges mitzuteilen, die Wahrheit zu sagen über sich selbst und über uns, also über unsere Herkunft und unser Ziel, seine Absicht mit uns oder wie man auch als Mensch leben soll und kann, indem er uns das in Christus gezeigt hat. Logische Konsequenz, also für mich absolut logisch, jeder Christ sollte dieses Buch lesen und kennen. Wenn das ja Gottes Wort ist. Das tun nur leider nicht alle. Manchmal kommt es mir sogar vor, als würden die wenigsten Christen dieses wertvolle Buch überhaupt zu Rate ziehen. Ich will jetzt nicht pauschal sein, gell? Oder verallgemeinern. Hier drinnen habt ihr sicher alle täglich eure Bibelstunde oder so, oder Halbstunde. Aber ich frage dich einfach kritisch, gell? Benny hat ja eigentlich schon angekündigt, das ist ganz klar. Ich werde euch herausfordern, das bin ich. Ich bin auch ich. Ich habe diese Ecken und diese Kanten. Ist dir die Botschaft der Bibel geläufig? Kennst du sie? Weißt du, wo die zentralen Stellen stehen? Liest du sie täglich? Oder ist es womöglich nur der Tagesvers, reingequetscht in der Eile zwischen Morgenkaffee und irgendwie To-Do-Liste, was heute noch auf dich zukommt? Es ist wichtig, dass wir die Bibel lesen, dass wir sie kennen und verstehen. Und das kommt nicht von selbst. Ich habe vor circa 5 Jahren eine persönliche Renaissance erlebt. Renaissance heißt ja Wiedergeburt auf Französisch. Ich war auf einer Missionsreise im Irak mit meinem Vater zusammen in einem Dorf mit Flüchtlingen. Und diese Flüchtlinge, die sind aus dem Iran in den Irak geflohen, ganz nahe an der iranischen Grenze. Und dann, ich kürze es ab, eines Morgens sind Bomben eingeschlagen in unserem kleinen Dorf. 25 Jahre lang ist da nichts passiert. Und ausgerechnet, wo ich da war, haben Bomben eingeschlagen. Ich habe es gesehen, 150 Meter von mir weg, dieser Krater, diese Explosion, alles hat gezittert. Und ihr könnt euch vorstellen, was das mit einem Menschen so macht. Es ist nicht lustig, es ist wie im Kino, aber einfach echt. Und dabei kriegst du Angst. Und das war der Startschuss in eine Reihe von Veränderungen, die in meinem Leben danach abgingen. Oder ich auch anging, muss ich sagen. Ich sagte mir ganz beschämt, ich nenne mich Christ und lese die Bibel nicht. Das war bis dahin noch so ungefähr so. Das kann doch nicht wahr sein. Und dann legte ich mich fest. Ich sagte mir, ab heute wird kein Tag mehr vergehen, an dem ich die Bibel nicht lese. Ein Mann, ein Wort. Genauso habe ich es bis heute gemacht. Und es ist eine Frage von der Priorität. Mein Tag startet seither immer mit dem Wort Gottes. Ich sage das nicht bloß daher, es ist wahr, ihr könnt meine Frau fragen oder meine Kinder, ich mache das immer. Wenn wir täglich essen, dann sollten wir auch täglich geistliche Nahrung aufnehmen, denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht, Matthäus 4,4, hat Jesus gesagt. Er fand das wichtig, sogar für sich selbst, dann ist es wohl für uns doch auch wichtig. Mir leuchtet das ein. Ich sagte zudem, damals da nach diesem Ereignis im Irak, ich muss Gottes Wort verstehen. Und wenn ich es nicht verstehe, dann muss ich es doch verstehen, denn Gott hat es ja aus einem Grund hier reingeschrieben. Na gut, so schlau bin ich alleine nicht, dass ich alles verstehe. Darum habe ich mir Hilfe gesucht. Ich habe dann mit meiner Frau zusammen bin ich in eine Bibelschule eingetreten, 3 Jahre lang circa. Und das haben wir vieles neu begriffen, was wir eigentlich schon oft gelesen hatten, aber nicht begriffen hatten oder irgendwie im Zusammenhang nicht einordnen konnten. Mega wertvoll. Predigten hören, Inputs, Vorträge über biblische Themen, das gehört auch zu meinem Wochenplan. Okay, so viel mal zu dem. Ich hoffe, ich konnte dich mit einem Funken der Leidenschaft für die Bibel auch ein bisschen anzünden, weil das ist enorm wichtig. Und erst wenn wir geklärt haben, dass das Gottes Wort ist, können wir eigentlich weitergehen. Weil ich werde jetzt alles auf dem Wort Gottes aufbauen, was ich sage. Alles. Das ist meine Referenz. Und wer die Bibel nicht akzeptiert, findet, ich sei ein Märchenerzähler. Das ist mir klar. Aber wenn ihr merkt, doch, das ist ja Gottes Wort, dann werdet ihr da und dort merken, na stimmt, hat er gesagt, hat er eingeschrieben, stimmt so, verhebt, hält allem stand. Zweitens, Gott lügt nicht. Das steht nur in einem Nebensätzchen im Titus 1,2. Gott, der nicht lügen kann. Das steht so in der Bibel, also stimmt es auch. Ganz simpel. Siehst du, es ist wichtig, dass wir die Bibel als Gottes Wort anerkennen. Dann lesen wir da etwas und wir wissen sofort, also es stimmt. Seht ihr das auch so? Also wenn man die Bibel als Gottes Wort anerkennt, dann stimmt doch das, was da drin steht. Er weiß ja alles. Er hat alles gemacht. Er ist der einzig wahre Gott, der allein weise Gott. Wir müssen das nicht hinterfragen, wie die Wissenschaft es so gerne tut. Wenn es in der Bibel steht, dann stimmt es auch. Du kannst der Bibel vertrauen, denn Gott steht dahinter, der allmächtig ist, der allein weise ist, steht in Römer 16,27. Er, der nur gute Gedanken über uns hat, Jeremia 29,11. Und ich betone das so sehr, weil es eben wichtig ist für das, was noch kommt. Verstehst du? Jetzt wissen wir, was Wahrheit ist. Gott hat geschaut, dass es da in der Bibel drin steht. Also das Wesentliche, was wir wissen müssen, das steht hier drin. Okay, jetzt wissen wir es. Er hat uns auch ein personifiziertes Vorzeigebeispiel dafür Wahrheit gegeben, nämlich Jesus selbst. Jesus hat ja gesagt, den Vers kennen viele, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Was ist richtig? Was ist wahr? Wie soll man leben? Was können wir oder wie sollen wir denken? In der Person Jesus kannst du das alles einfach anschauen. Wie wir im letzten Lied gesungen haben, schau einfach Jesus an, dann weißt du, wie das geht. Das Leben als Christ ist ganz simpel. Er hat es uns vorgemacht, wie das geht, ein Leben als Mensch. Denn er wurde ja Mensch, uns gleich. Und er hatte nicht etwa einen Vorteil hier auf Erden. Das musst du vielleicht auch da oben mal ein bisschen ausmisten. Er hatte keinen Vorteil, weil er auch Gott war. Lange dachte ich ist gemein. Ich sollte mit Jesus mithalten, aber man, er ist Gott, ich bin ja ich nicht. Da kann ich nie mithalten, dachte ich lange Zeit. Bis ich gelesen hatte, dass im Philipper 2, 5-8 folgendes steht. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Jesus war natürlich Gott, schon klar. Aber auf Erden hat er seinen Vorteil nicht benutzt. Er hat gelebt, wie wir auch oder wie wir auch könnten. Er kannte die gleichen Schwierigkeiten wie wir, dieselben Versuchungen, Unterdrückung. Und er hat als Mensch darauf reagiert. In anderen Worten, er hat uns vorgezeigt, wie das geht, ein Leben als Sohn Gottes. Weißt du was? Jesus wird ja Sohn Gottes genannt. Ich aber auch. 1. Johannes 3,1. Jesus wurde eingesetzt als Erbe über alles. Hebräer 1,2. Ich aber auch. Ich werde in Römer 8,17 Erbe Gottes und Miterbe des Christus genannt. Da ist, da ist kein großer Unterschied zwischen Jesus und mir eigentlich. Ich bin auch Mensch, ich bin auch Sohn Gottes, ich bin auch Erbe. Siehst du, wenn ich Kind Gottes bin, dann ist Jesus mein älterer Bruder, oder? So logisch, weil er ist auch ein Sohn Gottes. Wir sind beide Söhne von dem gleichen Vater. Und dann erbe ich auch das Gleiche wie Jesus. Das verstehen wir. Bei einer Erbgeschichte ist es auch so. Wir erben das Gleiche, was Jesus erbt. Und ich genieße auch dieselbe Vollmacht. Bin ja auch ein Sohn Gottes. Ah? Steht so drin, also stimmt's. Also die Vollmacht, zu der wollte ich noch was sagen. Zum Beispiel über die Mächte der Finsternis oder über Krankheit. Ja, sogar den Tod, den Jesus, Klammer auf, ich habe herausgefunden, Jesus sagt nicht, der ist gestorben. Er sagt immer, er ist entschlafen. Ein Entschlafener, den kannst du nämlich aufwecken. Ja? Nur das nebenbei. Ah, es sind so Dinge, die ich plötzlich... Aber eben genau, Benni, ich sollte ja Fürschi machen. Gell? Jesus war also ein Mensch wie ich. Er hat mir alles vorgezeigt, damit ich in seinen Fußstapfen wandeln soll und kann. Und auch, dass ich seine Mission weitertreiben kann. Seine Mission? Die Werke des Teufels zerstören. So steht das in 1. Johannes 3,8, einer meiner 100 Lieblingsverse. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Der Sohn Gottes, das ist Jesus gemeint, aber ich bin auch ein Sohn Gottes. Das ist auch meine Mission. Das war immer schon seine Mission und heute gibt es ganz viele Söhne und auch Töchter Gottes. Das bist dann du und ich. Die Mission ist dieselbe. Kranke heilen, Dämonen austreiben, die gute Nachricht verkündigen, Tote auferwecken, zerbrochene Herzen heilen, Blinden das Augenlicht wiedergeben und so weiter. Das ist jetzt eine freie Zusammenstellung aus Jesaja 61 und Markus 16 gewesen. Spürst du schon ein bisschen die Überzeugungen, die ich dir heute rüberbringen will? Wir sind immer noch bei der Theorie, die Praxis kommt gleich. Steh auf, Sohn Gottes, Tochter Gottes. Wache auf und werde Licht, so wie... du bist gut, ja, genau. So wie es Jesus schon vorgezeigt hat. Werde Licht und Salz. Und wenn du unsicher bist, wie das geht, schau auf Jesus, ist doch simpel. Du kannst so da drinnen lesen, dann schaust du auf Jesus, da steht ja alles dabei drin. Die Augenzeugen waren dabei, haben es verdankenswerterweise aufgeschrieben, das können wir lesen, also sind wir eigentlich auch Augenzeugen. Wir sehen sie ja da drin. Wir können zuschauen, was Jesus gemacht hat, hier drin. Und es ist aufgeschrieben, wir müssen es nicht erraten. Wir sehen es da drin, wir glauben ja dem Wort Gottes. Er hat es uns auch gelehrt, nicht bloß vorgemacht. Er hat auch geredet und gesagt, was er von uns möchte, wie er sich das vorstellt. Hat er alles gesagt, mit vielen Beispielen und Gleichnissen. Natürlich solltest du deine Bibel dazu auch lesen, sonst kommst du nie drauf, was er gesagt hat, selber. Die Dinge, die Jesus gesagt und gelebt hat, die sind von einer geistlichen Natur, auf die wir nie im Leben selbst kämen. Das tönt für weltliche Ohren total verrückt. Okay? Ich meine, allen immer alles vergeben, das tönt doch verrückt. Das ist nicht die Botschaft der Welt. Deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Hallo, und wer schaut dann für mich? Das ist das, was Jesus lehrt. 5 Brote, 2 Fische für 5.000 und mehr natürlich Leute einfach so vermehren durch ein einziges Dankgebet. Das ist crazy. Das ist, in Michis Worten, total abgefahren ist das. Einen Aussätzigen berühren. Das ist doch ansteckend. Und ihn dann auch noch heilen. Jesus hat es vorgemacht. Medizinisch Unmögliches, wie zum Beispiel eine Frau mit 12 Jahren Blutfluss, einfach heilen. Und dann bei dieser Geschichte auch noch so, dass er es gar nicht gemerkt hat. So, wer hat mich berührt? So. Und verstehst du, wenn Jesus das gemacht hat, dann sollten wir es auch tun. Ist das bereits genug herausfordernd für euch? Für uns. Ich nehme mich auch mit hinein. Es ist für mich auch zu große Gedanken manchmal. Aber wenn es da drin steht, stimmt's. Es ist so. Habe ich nicht selbst erfunden. Jesus selbst hat es gesagt. Und zwar hat er das in Johannes 14, Vers 12 so gesagt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, das ist ja das Thema, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Dasselbe. Und wird noch größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Alles klar? Wenn Jesus das sagt, dann ist es so. Das Problem ist nur, dass viele Kinder Gottes keine Ahnung davon haben, dass das immer noch genauso stimmt wie damals, als Jesus hier lebte. Es war ja dann auch so, dass als Jesus in den Himmel aufgefahren war, seine Jünger haben diese Verse gelebt, also als sie dann vom Heiligen Geist erfüllt geworden sind. Sie haben Kranke geheilt, haben Tote auferweckt und so weiter. Und Freunde, diese Überzeugung habe ich. Das will ich leben und dafür mache ich mich auch zum Idioten in den Augen der Welt. Denn ich glaube das. Wenn es da drin steht, dann stimmt's. Dann verlasse ich mich drauf, auch wenn ich es vielleicht mit den Augen nicht sehe. Und jetzt komme ich zu Beispielen. Das ist das, was Ben auch gesagt hat. Bring das, bring das. Beispiel Heilung. Seht ihr mein T-Shirt? By his stripes. Das ist eine Anspielung auf Jesaja 53, 5. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das solltet ihr als Grace Church Kirchgänger unbedingt bereits kennen. Und das weiß ich, dass ihr das kennt. Das ist eine wichtige Botschaft. Wenn es da drin steht, dann weißt du was? Dann stimmt's. Ich glaube, das ist diese Wiederholungszeile, die müsst ihr mitnehmen. Wenn es da drin steht, stimmt's. Ich wollte einiges erzählen, was ich in dieser Haltung schon erlebt habe. Eins vom Schönsten war, als unsere Tochter Amina, die war damals circa 4, glaube ich, jetzt ist sie 9, ständig Durchfall hatte. Also das ist noch nicht das Schöne. Wir haben dann angefangen durchzutesten, was könnte es wohl sein, bis wir herausfanden, es ist die Milch. Ohne Milch, wir haben dann so quasi experimentiert, ging es ihr gut. Mit Milch, Bauchweh und eine Sauerei auf dem Klo. Also sind wir ausgewichen auf Sojamilch, Hafermilch, laktosefreie Milch und Tee und einfach alles ohne echte Milch. Und es war gut. Halleluja! Ich sage Halleluja, weil ich Gott immer preisen will und nicht, weil das Ende des Zeugnisses ist. Halte ich fest. Eines Tages sagte Gott zu mir, und zwar für diejenigen, die sich fragen, wie spricht denn Gott? Fast hörbar, aber ganz deutlich und für mich ganz klar, jetzt hat Gott gesprochen. Er sagt, weil es ist ein Gedanke, der mir nicht so käme. Er sagte, du bist der Vater und hast das einfach akzeptiert. Ich so, ja, was hätte ich denn sonst machen sollen? Mir wurde klar, dass ich als Sohn Gottes die Autorität habe und speziell auch als Vater über meinem Kind habe ich Autorität, wie ich das vorhin ja gesagt habe. Und dann sind wir zusammen im Schlafzimmer, habe ich meine Hand ihr aufs Bäuchlein gehalten und habe ein einfaches Gebet gesprochen. Ich habe nicht gebittet, sondern ich habe geboten, das habe ich schon. Nichts Magisches. Ich habe nur in Autorität gebetet und gesagt, dass sie jetzt wieder gesund sei. Und gleich darauf, in den Worten der Bibel, sogleich, müsst mal schauen, das kommt ganz oft vor, habe ich ihr Milch zum Trinken gegeben, einen ganzen Becher, das war am Morgen. Alles gut. Am Mittag wollte sie dann einen Milchshake haben mit Bananen. Ich dachte so, echt? Aber gut, Gott macht ja keine halben Sachen. Hat sie bekommen, immer noch alles gut. Noch nicht applaudieren und ausflippen. Am Abend haben die anderen Mädchen Milchreis gekocht. Dreimal am Tag. Ich dachte, oh je, meine, aber du, nee, Gott macht keine halben Sachen. Wieder alles gut. Und ich bezeuge euch, bis heute ist alles gut. Der Herr hat es getan, aber durch mich. Er wollte es durch meine Hände, durch mein Gebet tun. Ich bin ihm so dankbar. Jetzt könnt ihr kurz ausflippen. Das ist doch Wahnsinn. Ja. Habt ihr aber gesehen, dass da auch etwas von mir kommen musste? Also Kommunikation, Verarbeiten, Prozessieren und dann auch dieses Gebet. Diese Heilung war nicht vollautomatisch. Vielleicht hilft dir das, wenn du auf Heilung wartest. Das ist nicht immer so vollautomatisch, wie wir uns das wünschen. Ich musste in meiner gottgegebenen Autorität sagen, wo es lang geht, als Vater. Diesen unsichtbaren Plagegeist musste ich verweisen auf seinen Platz. Und er musste weichen, er kann nicht anders. Er musste der Autorität Gottes folgen. Und die wohnt in mir. Der gleiche Gott nämlich, die gleiche Kraft nämlich, die Jesus aus dem Toten auferweckt hat, die lebt heute in mir weiter, Epheser 1. Ist das nicht fantastisch? Beispiel 2. Ein andermal, ich bin ja eben Lehrer, hatte ich einen Schüler, der eine Schulphobie entwickelte. Jetzt bitte zu Ende hören. Er war kein Schwänzer. Das heißt, er hatte grausame Angst, zur Schule zu kommen und konnte von niemand mehr aus dem Haus bewegt werden. Ich selbst bin mal gegangen und versuchte, den irgendwie zu überzeugen. Ging nicht, der kam nicht mit. Also eben, wirklich kein Schwänzer. Es hat ihn wirklich eine ganz böse Angst vor dieser Schule und ich weiß nicht genau vor was, überkommen, sodass, also eine ziemlich üble Behinderung eigentlich. In der Schule gibt es für sowas Abläufe. Elterngespräch, Schulleitung, Schulsozialarbeit, Schulpsychologe, ja sogar KJPD, für die, die wissen, das ist der Kinder- und Jugendpsychologische Dienst. Also höchste Stufe. Alle waren involviert in diesem Fall. Und dann kam der Tag, wo wir alle zusammen mit dem KJPD eine Sitzung hatten. Ich, der am wenigsten Gebildete in solchen Sachen. Und plötzlich da am Tisch mit den etwa 7, 8 Leuten, die Eltern waren auch dabei, spricht wieder Gott zu mir. Für mich ganz deutlich, er sagt zu mir, das ist ein Dämon, sag es ihnen. Ich dachte, nein, ja, nein. Also, wisst ihr, Schämen gehört nicht gerade zu meinen Stärken. Aber da habe ich schon weiche Knie gekriegt. Ich dachte, nein, also die sind ja alle viel gescheiter als ich, aber ich wusste, nein, Gott hat es gesagt, es gilt nur noch gehorchen. Ich habe es gesagt, ich sagte diesen Leuten am Schluss, ich habe noch was zu sagen. Und ich sagte etwa so, das ist ein Dämon, dieser Junge wird gequält und das darf doch nicht wahr sein. Und ich fragte die Eltern vor diesem ganzen Gremium, ob ich für ihren Sohn beten dürfe, vor allen. Und sie haben betroffen und zuerst haben alle gelacht, als ich das mit dem Dämon sagte. Dann haben sie gesagt, ja doch, danke, dürfen Sie. Und ich glaube, dass das bezüglich Autorität die Steilvorlage war. Der Steilpass, wenn die Eltern mir die Erlaubnis geben, für ihren Sohn zu beten. Und ab jenem Tag, Gott hat mir wieder gesagt, wie ich es machen soll, habe ich jeden Morgen meinen Stand für ihn eingenommen und diesen Dämon, den mir Gott ja gezeigt hatte, gebunden und mit Stummheit geschlagen und mit Ketten gekettet und so. Ich habe ihm verboten, seinen Mund zu öffnen und solche Dinge habe ich dann gesagt. Bei mir zu Hause, noch im Pyjama, in die Richtung, wo er wohnt, da habe ich das gesprochen. Und ich sage, er kommt heute in die Schule, das lege ich heute fest. Du hast kein Recht und so, habe ich das in die Richtung einfach ausgesprochen. Ganz alleine, also geflüstert, damit die Familie nicht aufwacht, aber schon laut, dass er es auch hört. Und seither ist der lückenlos in die Schule gekommen. Genau seither. Was für ein Wunder, nicht wahr? Ja. Zuvor hatte mir die SSA, die Schulsozialarbeit, noch gesagt, sie wüsste nicht mehr weiter. Und sie wäre ja die das so ein bisschen wissen müsste, wie man mit dem umgeht. Und nachher sagte sie, wie hast du das gemacht? Dann habe ich sie ja schonend beigebracht. Und dann gab es eines Morgens eine Ausnahme. Als die Polizei eine Fahrradrazzia durchführte, weißt du, so wegen Licht und so im Winter, da wurde er auch kontrolliert und ist nachher wieder heimgefahren mit dieser Angst wieder. Hat mir dann ein Gespänli von ihm berichtet. Ich war da bei meinem Pult als Lehrer, ich wurde mit heiligem Zorn erfüllt. Und ganz leise, damit es die Schüler nicht hörten, habe ich gesagt, ich habe gesagt, er kommt heute in die Schule, habe ich gesagt. Also ebenso, ich habe gesagt, er kommt heute in die Schule. Und eine Lektion später war er da. Ja. Ja. Wisst ihr, der Applaus gehört Jesus. Aber wisst ihr auch was? Er will es durch uns tun. Also du spielst schon eine Rolle im Reich Gottes. Bist du bereit, seine rechte Hand zu sein? Bist du auch bereit, dich zum Idioten zu machen vor gebildeteren Leuten wie du? Ja, lass sie doch, denn die Weisheit Gottes ist größer. Er macht die Weisheit der Menschen sogar zur Torheit. Für ihn gibt es unmöglich nicht. Seht ihr, Gott hat mir mit diesen zwei Erlebnissen so etwas wie einen Schlüssel in die Hand gegeben. Den musste ich nur noch umdrehen und das Wunder war geschehen. Ich habe angefangen, mit Gott zu rechnen. Wenn ich ihm etwas sage, dann hört er es ja. Das weiß ich übrigens, weil es wieder in der Bibel steht. Habe ich gelesen, das stimmt also. Und dann sagt die Bibel an vielen Stellen etwas schier Unglaubliches. Und zwar im Johannes gleich dreimal in drei aufeinanderfolgenden Kapiteln. Das ist das mit dem, dass er unsere Gebete erhört. Johannes 14, 13, da sagt er, und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Alles. Johannes 15, 7, ein Kapitel später. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Zweiter Zeuge. Johannes 16, 23, noch ein Kapitel später, das ihr euch vielleicht merken könnt. Was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Dreimal. Und ihr wisst ja in der Bibel, auf das Zeugnis von zwei oder drei Zeugen ist eine Aussage wahr. Also das ist wahr. Und ich sage meine Red Line wieder, wenn es da drin steht, dann stimmt's. Drei Zeugen von ein und demselben. Ich weiß schon, da regt sich die Stimme des Zweifels. Wie oft habe ich das schon versucht und hat doch wieder nicht geklappt. Bist wieder enttäuscht worden. Aber hey, ist die Bibel jetzt wahr oder nicht? Seht ihr, man muss das am Anfang klären, sonst kommst du ins Schleudern. Wenn sie wahr ist, dann rechne damit. Das ist Glaube. Lasst uns damit rechnen. Wenn überhaupt, dann gibt es eine wichtige Bedingung für Großartiges im Reich Gottes. Und es ist der Glaube. Genau. Ich würde euch gerne auf einen meiner Podcasts verweisen, der heißt schlicht und einfach Glaube. Aber eins möchte ich euch hier noch zeigen. Hebräer 11, 1 definiert Glauben messerscharf. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Von Tatsachen. Wir reden hier von Tatsachen, die man nicht sieht. Es ist also wahr. Eine Tatsache ist eine Tatsache. Das ist so. Wenn es da drin steht, ist es so. Aber du kannst es nicht sehen. Du könntest auch sagen, das ist eine Tatsache. Du bist von einer Tatsache überzeugt, die du noch nicht siehst, weil eine Tatsache ist ja eine Tatsache. Die stimmt ja. Du siehst es noch nicht in dem Moment, wo du glaubst. Das ist aber eine Tatsache. Glaube. Und Paulus beschreibt das in 2. Korinther 5, 7, einer meiner 100 Lieblingsverse. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wenn du dich nur auf deine fünf Sinne verlässt, also sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen, dann ist das kein Glaube. Glaube nimmt die Wahrheiten der Bibel, weil die sind ja wahr, obwohl sie noch nicht sichtbar sind, und freut sich schon dran. Für die Welt völlig abgehoben und verrückt. Aber das war Jesus ja auch, total verrückt. Wir sind in guter Gesellschaft. Beim Töchterlein von Jairus hat er, total gesponnen, hat er behauptet, das Mädchen schlafe ja nur. Hier habe ich übrigens kürzlich was entdeckt. Ich lese schnell aus Lukas 8, 52 und 53. Sie weinten aber alle und beklagten sie, die Jairus-Tochter. Er aber sprach, weint nicht, sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie lachten ihn aus, weil sie wussten, dass sie gestorben war. Also sie wussten es. Aber Jesus sagt, ne, schläft nur. Aber sie wussten es. Nein, schläft nur. Sie wussten es aber. Für alle war klar, denn sie wussten, dass sie gestorben war. Jesus lebte und sprach im Glauben. Nicht bloß mit den Augen hat er da wahrgenommen. Hier treten also Wissen und Glauben in den Ring. Es gibt ein Duell. Der Glaube hat am Ende über das Wissen triumphiert, wie ihr alle wisst, oder? Denn das Mädchen konnte aufgeweckt werden. Also hat es nur geschlafen. Für Jesus. Das ist ja mal eine Ansage, oder? Man kann Dinge wissen, aber im Glauben kommen wir weiter als mit Wissen. Und dazu passt doch super der Spruch 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Okay, das war nur ein kurzer Abstecher ins Thema Glaube. Aber Leute, der ist im Leben von uns Christen extrem wichtig. Davon bin ich überzeugt. Wie oft lesen wir, dein Glaube hat dich gerettet? Oder dir geschehe nach deinem Glauben? Und auch noch, Jesus konnte nicht so viele Wunder tun wegen ihres Unglaubens. Wir kommen immer wieder zu demselben. Du musst die Bibel kennen, du musst ihre Zusagen glauben und dann musst du in diesem Glauben auch noch handeln. Übrigens, gestern etwas Neues gelernt. Es gibt noch etwas Größeres als Glauben. Wisst ihr es? Was ist noch? Ja? Die Liebe. Und im Galater 5, 6 steht, der Glaube wird durch die Liebe wirksam. Die Liebe ist noch größer, steht am Schluss von 1. Korinther 13. Noch größer, obwohl der Glaube doch schon so wahnsinnig wichtig ist. Die Liebe ist noch größer, also nicht vergessen. Beispiele 3. Eine weitere schöne Geschichtenserie, die hierzu passt, ist das, was wir in unserem Männerhauskreis schon alles erlebt haben. Das meiste davon ist im Jahr 2022 passiert. Ich möchte ein Wort aus meinem Wortschatz streichen, Aber ich sage es noch einmal für euch, damit ihr darüber nachdenken könnt. Ich will nicht mehr unglaublich sagen. Denn als Jünger Jesu weiß ich recht gut, dass es nichts gibt, das unglaublich ist. Ihm ist ja alles möglich, also auch uns. So steht es jedenfalls in Markus 9, Vers 23. Wenn du glauben kannst, alles ist möglich, dem, der glaubt. Wir leben ja ein erneuertes Leben in Christus und er lebt in uns. Das möchte ich auch gerne noch in einem Bibelwort sagen, der wieder zu meinen 100 Lieblingsversenstellen gehört. Vielleicht sind es auch 200. Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, gell? Sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Darum geschehen die Dinge, die ich früher unglaublich nannte. Aber eben, für mich soll nichts mehr unglaublich sein. Zurück zum Männerkreis. Einer dieser Jungs hatte schon vor 10 Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Aber immer wieder in unregelmäßigen Abständen hatte er diesen Albtraum und ist dann schweißgebadet also Albtraum, dass er geraucht hätte, und schweißgebadet in schlechtem Gewissen ist er aufgewacht und hat sich dann schlecht gefühlt. Als er dieses eines Abends so erzählte, kam wieder so ein Schlüsselmoment. Gott zeigte mir, dass es der Geist des Nikotins war, der ihn da so quälte. Ein Quälgeist. Gibt noch andere Quälgeister. Wir haben daraufhin für ihn gebetet, und zwar so, wie man das im Neuen Bund macht, ohne Bitte und Herr Jemine, sondern in Autorität. Ich habe sogar gesagt zu meinen anderen Freunden, bitten ist jetzt verboten, wir bitten ihn nicht. Wir gebieten hier. Wir sagen, was läuft, wir sind autorisiert. Und das haben wir dann gemacht, alle zusammen, mit Handauflegen, auch nach dem Beispiel der Bibel. Auch der Neubekehrte und der Jüngste, der dabei ist und noch keine große Ahnung hat, wir haben einfach das zusammen gemacht. Das Resultat: nie mehr hat er diesen Traum gehabt. Nie mehr. Der Quälgeist musste weichen. Ja, dürfte ausflippen. Das ist wieder Wahnsinn. Ja. Ein andermal hat einer der anderen geklagt, wie er Mühe habe mit dem Jähzorn. Das zog sich so durch seine Vorfahrensgeschichte hindurch. Der Vater, der Großvater und nun auch er litt unter diesen übersteigerten extremen Zorn. Im gleichen Zug erzählte er auch, wie keine Woche vergehe, dass irgendetwas, ohne dass irgendwas misslänge oder etwas kaputt gehe oder eine Mahnung kommt oder irgendwas einfach schief gehe. Bei mir blinkte wieder im Kopf etwas auf: der Fresser. Der Fresser, den findet man, ich glaube, das ist in Malachi, ist auch so ein Quälgeist, der immer alles misslingen lässt. Und auf diese Eingebung hin haben wir dem Fresser und dem Jähzorn das Maul gestopft und beide mussten gehorchen. Die Probleme verschwanden anhaltend. Ich habe extra kurz vor heute nochmals gefragt, du sag nochmal, stimmt das immer noch? Ja, alles weg, alles gut. Wisst ihr, sowas begeistert mich. Das begeistert mich. Ich habe es wirklich erlebt. Und das ist durch diese Hände und durch diesen Mund hier geschehen. Natürlich, natürlich nicht in meiner Kraft. Mich gibt es sowieso nicht mehr ohne Jesus. Wenn ich sowas sage, bitte nicht falsch verstehen, durch diese Hände, durch diesen Mund. Mich gibt es nicht ohne Jesus. Er lebt hier. Was ich tue, tue ich ihm. Das lebe ich dem Herrn Jesus Christus, er in mir. Wir sollen das Reich Jesu, das Reich Gottes hierher holen, so wie im Himmel es schon ist, so auch auf Erden. Und gleich noch eins. Ein anderer unserer Gruppe hatte anfangs 22 Corona und ist danach einfach nicht mehr in die Gänge gekommen. So richtig, also die Diagnose war Long-Covid. Er ist so lange nicht mehr in die Gruppe gekommen, bis ich eines Tages sagte, also wenn er heute nicht kommt, gehen wir an sein Krankenbett und regeln das. Aber er ist dann trotzdem genau gekommen an jenem Abend, total schwach, völlig blem und so. Und er hat es so beschrieben: ich komme am Morgen nicht aus dem Bett. Ich muss am Mittag nach Hause, kann nicht mehr arbeiten. Ich will nur noch schlafen. Ich brauche enorm viel Zeit, um mich überhaupt aufzuraffen. Also wieder eine recht üble Behinderung für einen Familienvater und für einen Menschen, der sein Leben als Christ führt. Der doch eigentlich ein Leben in ganzer Fülle leben sollte. Johannes 10, 10. Wir legten wieder die Hände auf und befahlen der Krankheit. Und wisst ihr, ich stütze mich dabei auf die Bibelstelle, wo Jesus sagt, wir sollen zum Berg sprechen. Wir beten nicht mehr, oh bitte Herr Jesus, wenn es dein Wille vielleicht ist, würdest du eventuell diesen Mann unter Umständen allenfalls heilen. Das ist ein Gebet in Unwissen und Unglauben. Es ist falsch demütig. Er hat es uns anders vorgelebt und vorgezeigt. und auch geboten. Wir sind Kinder Gottes. Jesus lebt in uns und er hat uns gezeigt, wie wir beten und Probleme angehen dürfen. Ihr findet Jesus nie, dass er irgendwie gebittet hätte. Immer hat er befohlen. Matthäus 21, da sagt er, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht nur tun, was mit dem Feigenbaum geschah, der ist ja dann verdorrt, sondern auch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Wenn es da drin steht, dann stimmt das. Merkt ihr, wie hier Jesus auffordert, zum Berg zu sprechen, nicht zu bitten. Einerseits spielt natürlich der Glaube eine zentrale Rolle, andererseits nicht bitten um Dinge, die bereits uns gehören. Zugreifen, befehlen, anordnen und gebieten. So haben wir Long Covid geboten und jetzt hör mal, was dann geschah. Beim Amen sagte er, etwas wie eine Wärme ist vom Nacken her so durch meinen Körper gefahren und er fühlte sich wach und fit, so richtig energiegeladen. Meine Sofortreaktion war dann, okay gut, lasst uns gerade danken für das Wunder, dass wir hier so direkt miterleben durften. Ich habe es ja eigentlich nicht groß gesehen, aber ich sage jetzt sofort danken, das ist auch biblisch. Das haben wir gemacht und dann wollte ich es am nächsten Morgen wissen. Wie bist du aufgestanden? Geschrieben auf dem Handy. Seine Antwort mit 120% Energie. Noch nicht ausflippen, Halleluja. Eine Woche danach, wieder der Check, ist es immer noch gut. Das Wunder war anhaltend, das Problem ward nicht wieder gesehen. Freunde, lasst uns rechnen damit, dass was die Bibel uns sagt und zuspricht, dass das auch geschieht. Ja. Halleluja. Hä? Ja. Oh je, Ben. Freunde, lasst, genau, das habe ich schon gesagt. In diesen drei Storys ist mir noch etwas aufgefallen, dass wie ein roter Faden sich durchzieht. Das Reich Gottes funktioniert besser miteinander als allein. Es mag schon auch alleine Erfolge geben, gell? Das will ich nicht ausschließen. Aber gemeinsam ist irgendwie eine Kraft drin. Vergessen wir das nicht. Das Reich Gottes ist so gestrickt, dass alle eine Rolle spielen. Der eine ergänzt den anderen und der andere kann eines gut, der eine kann das eine gut, der andere kann was anderes gut. Nach Hebräer 11,1 ist der Glaube ja eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das möchte ich noch ein wenig vertiefen anhand des Themas Heilung, für die mein Herz so fest schlägt. Wir wissen alle, dass es hier einen Spagat gibt zwischen dem, was wir tatsächlich erleben und dem, was wir glauben oder hoffen, gehört ja in die gleiche Kategorie. Wenn ich das so sage, dann gehe ich nochmals zurück zu Hebräer 11,1. Der Glaube ist auch eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Wir beten manchmal für Heilung von einem Leiden bei uns selbst oder von jemand anders und hoffen und warten, aber es geschieht nicht so, wie wir es uns ausgemalt haben. Ich denke, so weit kann ich gehen. Das ist Realität. So geschieht das wahrscheinlich bei euch oft auch oder ist schon oft geschehen. Das erlebe ich auch. Und es frustriert, ich gebe es zu. Und dann geschieht es nicht selten, dass Menschen, ja sogar Kirchen, eine entschuldigende Erklärung dafür abgeben. Im Stil von, ja weißt du, Gott heilt nicht immer. Es war vielleicht auch nicht sein Wille oder der Betreffende durfte etwas aus seiner Krankheit lernen. Oder auch schlimm, die Wege des Herrn sind unergründlich. Darf ich hier mal kurz einen Kraftausdruck sagen? So ein Bullshit. Jetzt komme ich wieder von der Bibel her. Das vorhin waren irdische, dämonische Weisheiten, gell? Seelische, irdische und dämonische Weisheiten. Gott soll etwa nicht immer heilen wollen. Wir schauen nochmals kurz auf Jesus. Der gemäß Hebräer 1,3 hast du zitiert, die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit ist und der Ausdruck seines Wesens. Ich finde keine einzige Stelle, wo Jesus jemand abgewiesen hätte, der Heilung bei ihm gesucht hat. Ich sehe im Gegenteil bei der ersten überlieferten Heilung im Evangelium, das war der Aussätzige in Matthäus 8, der zu Jesus sagte, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Stellt euch die Verzweiflung vor von dem Mann. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Und danach in der zweiten Heilung, gleiches Kapitel, Vers 7, beim Knecht des römischen Hauptmannes, sagt Jesus, ich will kommen und ihn heilen. Ich will. Er will. Steht hier drin, dann stimmt's. Er will. Wenn dir das noch nicht reicht, wo hat Jesus nicht gewollt, als er um Heilung gebeten wurde. Ben und ich wissen, wir haben es untersucht, wir haben es debattiert, das hat es nie gegeben. Da steht übrigens auch, dass er sogleich vom Aussatz rein war? Hat Jesus irgendwo länger gebraucht für eine Heilung? Hat er irgendwo vielleicht gesagt, dass die Heilung in ein paar Wochen eintreten solle oder werde? Die längsten Momente, die ich gefunden habe, war ein zweites Händeauflegen beim Blinden in Markus 8 oder bei den 10 Aussätzigen in Lukas 17, die geheilt wurden, während sie hingingen. Beides vielleicht so im Bereich von ein paar Minuten, das schätze ich jetzt. Gott will immer und er will auch sofort, das zeigt uns das Vorbild Jesu. Die Realität soll mir da nicht in die Quere kommen. Die Wahrheit ist, Gott will immer und er will auch sofort. Das ist die Wahrheit. Steht hier drin, also stimmt's. Wir können so klar den Willen Gottes und seine Absichten erkennen im Leben Jesu. Das sollten wir nicht verfälschen, nur weil wir in Realität manchmal daran vorbeigehen. Gott kann heilen, er will, er möchte das immer und sofort tun. Gott heißt auch noch Jahwe Rapha im 2. Mose 15, 26. Ich bin der Herr, dein Arzt. So stellt sich Gott im Alten Testament vor. Und im Neuen ist mir erst kürzlich aufgefallen, sagt Jesus im Lukas 5, 31, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und aus dem Zusammenhang wird klar, dass Jesus da von sich selbst spricht. Er bezeichnet sich als Arzt. So, noch minus 30 Sekunden. Ich muss nochmals kommen. Eines will ich noch erzählen, nachher finden wir zum Schluss. Ich bin von all dem überzeugt, was ich euch erzählt habe. Von dem Wahrheitsgehalt der Bibel. Die Prinzipien und Lehren, die wir dort finden, die gelten zeitunabhängig. Die geistlichen Naturgesetze, die wir da finden, sind nicht veraltet. Und auch wenn die Gesellschaft und die Wissenschaft gerne so behauptet, das sei alter Kram, ich will euch mit meinen vielen Beispielen einfach zeigen, dass es tatsächlich so ist. Dazu sind ja auch Zeugen nicht so eigentlich da, um zu zeigen, dass Gott lebt, dass er in uns ist und dass er immer noch tut, was er in seinem Wort bezeugt und versprochen hat. Ein letztes für mich überwältigendes Beispiel, wieder aus unserem Männerhauskreis. Ihr seht, dort ist anscheinend das Reich Gottes, das ist bei euch auch, gell? Aber bei uns ist dort so schön Power drin. Der Jüngste von uns ist aus verschiedenen Gründen tief in Schulden geraten. Heute weiß ich, dass er um die 68.000 Stutz Schulden hatte. Das muss man ja zuerst mühsam zusammensuchen, bis einem der Überblick klar ist. Im letzten August, August 22, wurde uns das so richtig klar. Und ich habe dann gesagt, du, soll ich dir helfen? Die Bedingung einfach, entweder sagst du ja und dann geht's auch so, wie ich sage. Dann machst du so, wie ich sage. Und sonst fangen wir gar nicht erst an. Er sah ein, dass er Hilfe annehmen sollte und so stieg ich ins Boot ein. Es war chaotisch. Eine enorme Herausforderung, überhaupt erst den Überblick zu bekommen. Wir haben Verträge verkündigt, wir haben Abos redimensioniert, Gesuche geschrieben, mit den Krankenkassen gedealt und verhandelt, also crazy. Damals im August habe ich ihm gesagt, Jesus hat dir deine Schuld vergeben. Er hat dir aber auch deine Schulden abgenommen. Ich war mir gar nicht so sicher, ob das überhaupt biblisch stimmt, damals. Ich dachte nur, Schulden hört sich gleich an, tönt fast gleich, wird schon stimmen. Und dann ging es los. Ende September, ein bisschen Mathe noch, starteten wir dann mit diesen 68.000 Franken im Minus. Und dann sah ich zuerst, jeden Monat, wie es schneller ging als erwartet. Da eine Überraschung, hier eine gute Idee von oben. Wieder ein erlassener Betrag oder jemand, der zum Beispiel die Zahnarztrechnung übernahm. Eine Spende. Im Moment läuft ein Crowdfunding über mich, um ihm noch weiter zu helfen. Die Schulden sind so schnell geschrumpft, dass es gar nicht möglich ist. Ich habe lange versucht herauszufinden, warum denn? Wie ist das gegangen? Und ich kenne so ungefähr die Hebel, aber ich sage es euch aus erster Hand, weil ich bin hier der Manager bei ihm. Mit 10 Monatslöhnen sind wir von 68.000 auf 6.800 gekommen. Das sind 61.000 Stutz Schulden, die weg sind, in 10 Monatslöhnen. Also mehr als 6.000 pro Monat im Schnitt. Und jetzt passt auf, er verdient keine 6.000 im Monat. Zudem hat er jeden Monat noch seine Miete gezahlt, die Krankenkasse, die Nebenkosten, Essen, ÖV, hat er alles auch noch bezahlt. Das geht doch gar nicht. Wenn ich diese Geschichte erzähle, dann staune ich immer wieder. Es ist eigentlich unmöglich. Aber Jeremia 32, 27 sagt, dort sagt Gott, sollte mir etwas unmöglich sein. Leute, sollte Gott etwas unmöglich sein. Ich gebe Gott alle Ehre. Und auch für die verbleibenden 6800 Stützli, die wird er ihm auch noch abnehmen. Das sehe ich schon im Glauben, jetzt schon. Ich sehe, weiß nicht wie, aber ich preise ihn für diese Wahrheit. Ja. Freunde, das Wort unmöglich gibt es nicht bei Gott. Es ist in seinem Wortschatz auch nicht nötig. Ebenso gibt es für ihn keine unheilbaren Krankheiten. Darum will auch ich diese Idee aus meinem Denken ausjäten und durchstreichen. Wenn er das nicht kennt, will ich das auch nicht mehr akzeptieren. Der Herr ist allmächtig, er hat nur gute Gedanken über uns, sieht für uns ein Leben in ganzer Fülle vor, Johannes 10, Vers 10. Er hat bereits alles vollbracht, was nötig ist für ein erlöstes Leben, und zwar erlöst vom Fluch und von der Sünde. Jetzt schon hier auf der Erde sind wir erlöst. Er hat es uns denkbar einfach gemacht. Und doch finden wir es immer so schwer. Er hat gesagt, fürchte dich nicht, glaube nur, sagt er zu Jairus in Markus 5, 36. Lasst uns also wachsen im Glauben, indem wir hinschauen auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, Jesus Christus, Hebräer 12, 2. Es gab also einmal einen Anfang im Glauben, Jesus war der Grund, aber der Glaube kann auch noch erst vollendet werden, der kann wachsen. Glaube ist wachstümlich. Das wird auch an vielen Stellen klar, zum Beispiel beim vierfachen Acker. Wir können darin wachsen, indem wir die Botschaft der Bibel aufnehmen, weil sie wahr ist. Unser Denken anpassen, das da verinnerlichen, so sehr und so lang, bis es da wieder herauskommt und da auch wieder herauskommt, in Früchten, in Zeichen und Wundern. Gell, diese alle Beispiele könnten den Anschein erwecken, als hätte ich alles schon begriffen. Aber nein, 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 nein. Oder als wäre bei mir alles glasklar und jedes Gebet erfolgreich. Nein, sorry, ist es leider noch nicht. Ich habe euch ein paar wunderschöne Erlebnisse berichtet und meine Seele möge das nicht vergessen. Aber in anderen Bereichen bin ich ratlos. Ich fühle mich manchmal auch, als wollte ich mit dem Kopf durch die Wand, die gibt aber nicht nach. Und ich habe Grindweh. Das müsst ihr als Banos auch mitnehmen. Ich kämpfe ja gleich wie ihr. Gell? Den Kampf kennen wir alle. Ich komme manchmal auch nicht raus. Warum klappt das hier nicht? Warum kommen wir da nicht vorwärts? Was mache ich nur falsch? Dann aber erinnere ich mich dran, was der Herr schon alles für mich getan hat. Und das stärkt mich dann auch in meinem eigenen Glauben. Wenn er dies und das schon tun konnte, dann ist das momentane Problem doch kein Problem für ihn. Eben, was ist denn schon unmöglich für den Herrn? Preisen wir Gott deshalb auch in Situationen, die schwer sind. Denn er hat sich nicht verändert. Woher ich das übrigens weiß? Weil ich die Bibel lese, jeden Tag. Und so möchte ich zum Schluss nochmals auf den Anfang spulen, wo alles begonnen hat. Woher kommt der Glaube? Woher kommt diese Überzeugung von Tatsachen, die man noch gar nicht sieht? Römer 10, 17 sagt uns, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Daher kommt der Glaube. Und der Anfang des Glaubens ist also das Wort Gottes. Du musst mit dir zuerst klären, ob du akzeptieren kannst, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Und wenn ja, dafür gibt es genug hieb- und stichfeste Beweise, komm mich fragen oder höre meine Podcasts, dann willst du sie hoffentlich lesen, täglich, reichlich. Denn Kolosser 3,16 ermutigt uns, lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen. Du musst es verinnerlichen. Zudem musst du es glauben. Und was Glauben ist, das weißt du hoffentlich nach heute besser als vorher. Und was du echt und ehrlich glaubst, das tust du auch. Nicht sitzen bleiben, Leute. Tun. Und dann sieht man das an den guten Früchten, wie bei einem Baum, der die Früchte einfach hervorbringt. Ein Baum muss sich nicht groß anstrengen, ein Apfelbaum muss nicht machen, und dann muss er keinen Würg anlassen. Das ist in seiner Natur. Wenn wir diesen Samen aufnehmen, Wort Gottes, dann wird Wort Gottes auch wachsen. Früchte, die guten Werke, an denen man erkennt, dass wir Jünger Gottes sind. Herr, ich danke dir für dieses Wort. Ich danke dir für jedes Beispiel, das du mir geschenkt hast. Ich danke dir, Jesus, dass deine Worte verlässlich sind. Und ich bitte dich, Herr, dass du diese Überzeugtheit, diese Überzeugung von diesen unsichtbaren Tatsachen einem jedem hier drinnen aufs Herz schreibst. Dass wir lernen, im Glauben zu wandeln und nicht mit unseren fünf Sinnen im Schauen. dass wir das, was du sagst, annehmen können, glauben können. Und Herr, gib Gnade, dass wir es auch tun und leben können. Wenn wir im Geist leben, dann sollten wir auch im Geist wandeln. Ich danke dir, Herr. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Informationen oder bei Fragen kannst du unsere Website www.grace-church.ch besuchen oder dich gerne direkt per E-Mail bei uns melden über info@grace-church.ch. Have a very blessed day.